ARD.
Und ich habe es immer wieder erlebt, dass die Studierenden gesagt haben, ja, so ein langweiliges Zeug, diese Pädagogik oder diese Erziehungswissenschaft, das nutzt doch alles gar nichts. Und für mich war es, in dem gleichen Moment habe ich gesagt, Mensch, ich finde das so spannend hier, jetzt blicke ich endlich einige Dinge. Ich glaube, ich brauche auch immer einige Erfahrungen dazu. Manches, was mit 20 oder 22 noch trockene Theorie sein kann, kann mit 30 oder 40 auch vielleicht spannend werden.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
In der heutigen Folge Die Schule brennt sprechen wir mit Peter Koderisch, ehemaliger Pädagogikdozent aus Freiburg, der sich intensiv mit der pädagogischen Ausbildung von Lehrkräften beschäftigt hat. Außerdem hat er an der Entwicklung der sogenannten neuen Sekundarschule mitgearbeitet, die als innovative Antwort auf die Herausforderungen unseres Schulsystems gesehen wird. Lieber Peter, du bist Pädagogikdozent in Freiburg gewesen, um hier ganz offen zu sein. Ich habe bei dir das Pädagogikseminar gehabt, hatte damals viel Spaß, aber das Gefühl, dass Pädagogik eher so nettes Beiwerk ist. Fachdidaktik ist ja eigentlich das Wichtige. Das sehe ich mittlerweile ehrlich gesagt anders. Und die Frage ist, du bist jetzt schon seit einiger Zeit im Ruhestand. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, ich habe das so wahrgenommen und ich habe es nicht so wahrgenommen. Es war schon ein Hin und Her und es war eine Entwicklung. Es ist ja schon lange her, dass ich da eingestiegen bin mit der Pädagogikausbildung. Und wir waren damals ein paar junge Kräfte, die versucht haben, das ein bisschen zu ändern. Und ich glaube, wir haben es mit der Zeit auch geschafft. Ich weiß nicht mal genau, wann du da warst. Es gab immer wieder Jahrgänge, wo ich gesagt habe, Mensch, Meier, toll, die nehmen das richtig ernst, die können sich total darauf einlassen. Und es gab andere Jahrgänge, da hat man gemerkt, dass die gesagt haben, schon durchaus wichtig, aber das Fachdidaktische steht im Vordergrund. Und wir haben daran gearbeitet, dass das stärker auch mitgedacht wird, die Pädagogik. Aber das ist uns sicher nicht immer gelungen. Ne? Aber ich finde schon, dass es wert ist.
Ja, ich habe mich das deshalb auch gefragt, weil ich es so empfunden habe zumindest, dass im Seminar schon vom ersten Tag an von manchen Referendarinnen und Referendaren die Lehrproben quasi absolute Priorität hatten, wo ich so das Gefühl habe, jetzt haltet doch mal ein bisschen den Ball flach. Wir wollen hier ja auch ein bisschen was ausprobieren, experimentieren und selbst finden als Lehrkraft, soweit das innerhalb von anderthalb Jahren überhaupt möglich ist. Und ich dachte, vielleicht ist diese eigentlich Weiterführung dieser Prüfungsfixierung, wie sie in Schulen auch stattfindet, auch ein Grund dafür, dass die Sachen, die dann eben notenspezifisch nicht ganz so weit vorne stehen, unten runterfallen.
Ich glaube, dass es ein richtiger Punkt ist, den du benennst. Das war in meiner Erinnerung, also bis vor kurzem, immer noch so, dass in den ersten Wochen, in den ersten zwei, drei Monaten bei allen eigentlich eine sehr große Offenheit da war zur Pädagogik. Aber in dem Moment, in dem dann die ersten Unterrichtsbesuche sich ankündigten, und die Unterrichtsbesuche werden Baden-Württemberg im Gymnasialsystem von Fachdidaktikern gemacht, dann ging es doch stärker in Richtung Fachdidaktik. Aber ich glaube, es geht nicht nur um diese Fokussierung auf die Prüfung, auf die Noten. Mhm. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Punkt, die Nützlichkeit. Also ich glaube, wir machen auch mal ganz gern das, was wir dann auch direkt umsetzen können, was wir merken, Mensch, wenn ich das jetzt mache, dann nutzt mir das etwas direkt, nicht nur in der Prüfung, sondern direkt. Und da ist natürlich so eine fachdidaktische Anleitung, wie baue ich einen Unterricht auf, welche Frage stelle ich, welches Papier lege ich vor, ist direkt umsetzbar, während so eine Reflexion darüber, über meine Klassenführung, das geht nicht so direkt immer in den Unterricht hinein. Darf ich eine Geschichte, möchte ich gerade
ja,
erzählen?
Total gerne, sicher.
Ich habe mit gut 40 habe ich ja nochmal ein Zweitstudium gemacht und habe Erziehungswissenschaft, pädagogische Psychologie studiert und das war für mich total spannend. Ich habe dort mit den Studierenden halt eng zusammengehockt und wir haben gemeinsam unsere Arbeitsgruppen gehabt. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass die Studierenden gesagt haben, ja, so ein langweiliges Zeug, diese Pädagogik oder diese Erziehungswissenschaft, das nutzt doch alles gar nichts. Mhm. Und für mich war es, in dem gleichen Moment habe ich gesagt, Mensch, ich finde das so spannend hier, das bringt mir so viel, jetzt blicke ich endlich einige Dinge. Ich glaube, ich brauche auch immer einige Erfahrungen dazu, um das alles verstehen zu können. Manches, was mit 20 oder 22 noch trockene Theorie sein kann, kann mit 30 oder 40 auch vielleicht spannend werden. Ist so ein bisschen ein Problem mit der Ausbildung, dass die bei uns immer nur am Anfang ist.
Ja, und vor allen Dingen, so geballt kommt. Denn ich kann genau das, was du sagst, bestätigen für meine, sagen wir mal, informelle Form der Weiterbildung. Ne? Meine ganze Bloggerei und dann das Weiterlesen in Sekundärliteratur in den verschiedenen Bereichen hat, führt ja oftmals zu zwei Dingen. Erstens, es werden Lücken geschlossen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und zweitens, genau wie du sagst, kommt es aus der Erfahrung plötzlich zu einer Erkenntnis. Also vielleicht auch von meiner Seite mal eine Anekdote. Eigentlich lernt man immer noch mit Piaget die Entwicklungsstufen von Schülerinnen und Schülern, die psychologische, also in welcher Phase etwas stattfindet, ab wann abstraktes Denken sozusagen beginnt, ab welchem Zeitpunkt man konkret sein muss. Das ist wichtig, damit man nicht auf so einer abstrakten Ebene unterrichtet, dass kein Schüler folgt. Aber erst wenn das erste Mal ein Sechsklässler geweint hat, weil man ihm gesagt hat, dass er eine Strafarbeit kriegt, ironisch, weil er gefurzt hat, weiß man, was es bedeutet, wenn das noch nicht wahrgenommen werden kann. Also ist jetzt ein bisschen lächerliches Beispiel, aber zeigt das ein bisschen. Ich habe gerade nur den Kopf geschüttelt, als du das gesagt hast, dieses Beispiel mit der Reflexionsfähigkeit, weil ich mich daran erinnere, dass Dr. Robin Malloy, der war hier im Podcast und ich habe ihn gefragt, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften von Lehrkräften? Und das ist eine extrem schwierige Frage. Kannst gerne darauf eingehen, wenn du möchtest, auf das, was er gesagt hat. Und der hat gesagt, Empathiefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Reflexionsvermögen. Und ich habe gerade, als du das gesagt hast, gedacht, ja, man nimmt das in dieser Phase so wahr, als sei es gar nicht so praktisch. In Wirklichkeit ist aber ein Werkzeugkasten für Reflexion aus meiner Sicht, ich entschuldige mich hier bei allen Fachdidaktikern auf dieser Welt, um ein Vielfaches wichtiger für die tägliche Lehrkraftarbeit als die Frage, wie man eine Gelenkstelle setzt oder wie man irgendwie einen Einstieg mitreißend macht.
Ja, ich habe Schwierigkeiten zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Aber was natürlich du völlig recht hast, dass diese Reflexionsfähigkeit etwas absolut Wichtiges ist. Ich meine, nicht ohne Grund, Pädagogik ist auch eine Reflexionswissenschaft. Sie ist auch dazu da, mit Forschung nachzuzeigen, was passiert, was geschieht, was beobachtet werden kann. Und dies dann mit diesem Wissen dann tatsächlich zu reflektieren, meinen Alltag zu reflektieren, wie es ja auf andere Art und Weise natürlich eine Wissenschaft ist, die auch zum Handeln anregt und Handlungsvorschläge machen möchte. Aber nochmal zu diesem Punkt zurück, dass man mit 20, 22 vielleicht manche Sachen noch nicht so versteht wie mit 35, 40. Ich glaube, dass sich das inzwischen auch ein bisschen ändert oder geändert hat. Dadurch, dass die Studierenden jetzt auch schon in den ersten Semestern so ein dreiwöchiges Schnupperpraktikum haben in der Schule und vor allem dann im Praxissemester, im Master. Im Referendariat sind in den letzten Jahren Leute schon anders eingestiegen und haben einfach mehr Erfahrung mitgebracht und konnten auch mehr fragen. Insofern gibt es da schon Unterschiede. Aber ich glaube nach wie vor, unsere Vorstellung, dass Pädagogikstudium und Pädagogikausbildung mit dem Ende des Referendariats endet und man dann für ein ganzes Leben lang genügend Pädagogik gelernt hat, das ist keine hilfreiche Vorstellung. Für die Lehrerausbildung wäre es gut, einen Blick da in andere Länder zu schauen, die sehr oft, soweit ich es kenne, eigentlich eine regelmäßige gemeinsame, in Gruppen gemeinsame Ausbildung in einem Haus und außerhalb des Hauses haben. Also das ist keine Ausbildung, die man am Anfang auf Vorrat macht, sondern das ist dann eine lebenslange Weiterbildung. Immer wieder am Ball sein, immer wieder die Fragen, die neu entstehen, stellen können. Das fände ich gut.
Ein Lächeln umspielte mein Gesicht, weil ich gerade fragen wollte, eine Fortbildungspflicht, Herr Peter Koderisch?
Naja, also Hamburg hat ja, soweit ich weiß, seit einigen Jahren so ein Arbeitszeitmodell, in der nicht nur das Unterrichten drin ist, sondern auch tatsächlich mit gewisser Stundenzahl die Konferenzen, die Korrekturen sind mit einberechnet in die verschiedenen Fächer. Und eben auch die Fortbildung und diese Stunden, sie gehören zum Lehramt dazu. Und das finde ich schon, ich finde es verpflichtend, dass wir an Fortbildung teilnehmen. Viele von uns nehmen ja auch an Fortbildung verpflichtend teil. Also ich habe das in China erlebt, das ist jetzt ein bisschen arg weites Beispiel, die zweimal in der Woche einen halben Tag als Gruppe, in verschiedenen Gruppen, in so ein Institut gegangen sind und so das Leben lang. um dort Weiterbildung zu betreiben, um dort gemeinsam auch, und das, das finde ich auch klasse, um dort gemeinsam sich weiterzubilden, gemeinsam dann auch wieder in die Schule zu gehen und das gemeinsam dort voranzutreiben. Da geht es mir gar nicht nur darum, dass die dadurch eine hohe Qualität entwickeln. Das finde ich ist ein Aspekt, den man wirklich auch sehen muss. Gemeinsam fortbilden, gemeinsam entwickeln kann eine hohe Qualität bedeuten, aber es kann auch eine Entlastung bedeuten, weil man dann die Sachen gemeinsam entwickeln kann und auch gemeinsame Materialien, gemeinsame Klausuren, vielleicht auch mal gemeinsam korrigieren und so. Also das ist nicht nur Qualität, sondern auch Entlastung. Und Entlastung ist sicher etwas, was wir auch brauchen.
Ja, es ist gut, dass du das mit dem Hamburger Modell gerade nochmal gesagt hast, denn ich nehme das tatsächlich so wahr, dass viele Lehrkräfte hungrig sind, fortgebildet zu werden im Bereich Digitalisierung und Digitalität, im Bereich Inklusion, gerade im Bereich Demokratieerziehung. Das kann auch ganz konkrete Fragen betreffen, wie gehe ich eigentlich mit der politischen Situation um oder mit Eltern, ja, im Bereich des eigenen Unterrichts. Aber sie sagen eben, ich habe dafür keine Zeit. Und entweder schlägt man dann über seine eigenen Grenzen, macht das auch noch zusätzlich, engagiert sich und ist dann irgendwann am Ende. Oder man sagt, also ich muss jetzt Prioritäten setzen und dann macht man diese Fortbildung eben nicht. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis nochmal für die entsprechenden Ebenen auch zu sagen, ja, es wollen ganz viele, aber dann muss man den Lehrkräften auch diese Möglichkeit geben. Ich würde gerne eine Sache kurz zurückfragen, weil du die Gemeinsamkeit so betont hast. Es ist nicht überall so. In NRW kenne ich zum Beispiel einen Lehrer, liebe Grüße an Stefan Quandt und übrigens auch, der einen fantastischen Podcast mit dem Namen Laberfach hat, wo über verschiedene Literatur gesprochen wird. Die machen das so, dass sie sich monatlich einmal treffen, die Lehrkräfte. Ich weiß nicht, ob jetzt alle, aber jedenfalls in seinem Fach. Und den gesamten Unterricht zusammenplanen und den ganzen Monat muss dann sozusagen kein Unterricht mehr geplant werden. Und so entlastet man natürlich auch, weil man das nicht alles selbst machen muss.
Ich glaube, es wäre bereichernd, wenn wir unser Lehrbild, unser Bild von einer professionellen Lehrkraft da weiterentwickeln könnten in Richtung, es ist normal, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das passiert in der jüngeren Generation schon stärker, als es in meiner Generation gewesen ist. Es passiert an der Grundschule stärker als im Gymnasium.
Auf jeden Fall.
Also meine Frau war Konrektorin an der Grundschule und da war vieles selbstverständlich, was im Gymnasium nicht selbstverständlich war. Zum Beispiel war es selbstverständlich, eine Woche vor Ende der großen Ferien jeden Tag in der Schule zu sein, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzusitzen, Unterricht vorzubereiten, Klassenzimmer vorzubereiten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich schon, dass ich glaube, bei unserer gymnasialen Ausbildung ist das Fachwissenschaftliche schon stark im Vordergrund. Und das ist gut so. Also wir brauchen eine gute Fachwissenschaft. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass die Pädagogik einfach immer vorn dran stehen sollte und die Fachwissenschaften, Fachdidaktik hinten dran. Ich glaube, wir brauchen beides. Aber diese fachwissenschaftliche Ausbildung bedeutet schon auch eine Vereinzelung stärker, denke ich, als diese Ausbildung an den Hochschulen fürs Grundschullehramt. Ich sehe, dass es in anderen Ländern anders ist. Und würde deswegen sagen, da gibt's Chancen der Weiterentwicklung.
Also ich möchte dir das auch nicht in den Mund legen, aber ich kann ganz klar so sagen, für mich ist die Priorität gesetzt. Ich sage dir auch aus welchem Grund. Ein Großteil der Fachwissenschaft und der Frage nach didaktischer Zugangsweise besteht auf bestimmten Grundannahmen, die mittlerweile hinterfragt werden müssen. Nämlich zu der Frage, wie kann ich eigentlich innerhalb von 45 Minuten mit Gleichaltrigen in derselben Zeit dasselbe machen? Und wir wissen jetzt selber, dass in Zeiten der Individualisierung, KI und der verschiedenen Einflüsse die Frage eigentlich lauten sollte, wie kann ich jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht werden? Und ich bin jetzt ein bisschen holzschnittartig, denn es gibt natürlich auch Fachdidaktiker, die das im Hinterkopf haben, die das auch so machen. Aber eine Lehrprobensituation in einer Situation, in der die Schülerinnen und Schüler individuell arbeiten, da würde ich mit einer 6 rauskommen.
Also es ist natürlich, ich bin nicht ohne Grund Pädagogikdozent geworden, also das liegt mir natürlich nahe. Fachdidaktik und Fachdidaktik ist jetzt auch wieder noch unterschiedlich. Also wenn Fachdidaktik darin besteht, auf ein bestimmtes 45-Minuten-Konzept hinzuarbeiten und das durchzustrukturieren und durchzuziehen und darauf zu achten, dass da alle Phasen richtig drin sind und ein bestimmtes Ergebnis am Schluss ist. Ich habe da selber als Referendar ganz Übles erlebt, muss ich gestehen. Aber es gibt Aspekte des Fachdidaktischen, die sind, also ich nehme jetzt mal Mathematik, um zu verstehen, warum ein Schüler etwas nicht versteht oder welche Wege er geht, brauche ich fachdidaktische Kenntnisse. Da reichen mir meine pädagogischen Kenntnisse nicht. Um zu wissen, wie im Englischunterricht die Kinder und die Jugendlichen gut lernen und nicht einfach irgendwie Grammatik oder Vokabeln eingebimst bekommen, brauche ich fachdidaktisches Wissen, und zwar Forschungswissen. Ich meine, Kollege Martin Miller, von dem habe ich unheimlich viel gelernt am Studienseminar damals. Wir haben gemeinsam Kurse und Referendare besucht im Unterricht, und da gibt es einfach eine große Schnittmenge zwischen Fachdidaktik und Pädagogik, wo die Pädagogik eben im Grundsatz schaut, wie lernen denn Kinder, und wo er dann schaut, wie lernen dann Kinder Englisch. Und dazwischen gibt es eine super Schnittstelle. Und diese Fachdidaktik finde ich eminent wichtig.
Okay, also 100% unterschrieben. Und letzten Endes ist es deshalb ja auch Fachdidaktik, weil wir wissen, genauso wie Lernen domänenspezifisch ist, ja, man kann nicht einmal im Jahr einen Tag Lernen machen und irgendwie hoffen, dass sich das auf alle Fächer überträgt, ist eben die Frage, wie lernt das Kind eigentlich und wie schaffe ich es, aus den Augen des Kindes den Gegenstand zu betrachten, ja auch fachspezifisch sehr unterschiedlich. Ich würde gerne aber nochmal auf Pädagogikinhalte zu sprechen kommen. Die können wir jetzt nicht alle durchexerzieren, das ist klar. Du hast gerade gefragt, du weißt nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, 2011 war ich bei dir. Also entweder so 2011 oder 2012. Und es sind damals schon Sachen hängen geblieben. Und zwar auch, das kann man ja an dieser Stelle mal lobend hervorheben, weil du uns die Sachen machen lassen hast. Gibt es aus deiner Sicht ganz wichtige Werkzeuge der Pädagogik, die du für essentiell hältst? Ich gebe mal ein Beispiel. Du hast damals über DC und Ryan gesprochen, über die Selbstbestimmungstheorie. Das habe ich damals noch nicht verstanden. Das habe ich, glaube ich, auch ein paar Jahre später immer noch nicht verstanden. Und dann aber so, ich sag mal, nach 7, 8 Jahren immer mehr, ja, wie entsteht eigentlich Motivation? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das sind eigentlich Kerninhalte, sagen wir mal in diesem chinesischen Modell, die müsste man alle paar Jahre nochmal auffrischen?
Also ich würde gern zweierlei antworten. Zum einen jetzt, was sind die Inhalte? Das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig erscheint, was du angedeutet hast, ist, wie wir die Inhalte erlernen. Ich würde gern mit dem Zweiten beginnen. Du hast gesagt, ich habe euch die Sachen tun lassen. Also das scheint mir so unglaublich wichtig zu sein, und das spricht auch dafür, dass wir über Jahre hinweg das immer wieder machen müssen, die Dinge anzuwenden. Das ist banal, aber das Wissen auf dem Papier ist nicht viel wert. Wir müssen es verstehen, und verstehen können wir es am besten, indem wir es tun. Und das heißt, es braucht so mehrere Schleifen auch. Ich muss es dann auch mal im Unterricht, in diesem Fall im Unterricht, irgendwie mal versucht haben anzuwenden und kann dann wieder drüber sprechen. DC und Ryan, das war für mich im Studium damals, kurz nach 2000, habe ich DC und Ryan kennengelernt, und ich war völlig baff. Also für mich hat die Theorie so richtig gepackt, und ich habe dann sehr für sie geworben und habe auch im Studienseminar selber Kolleginnen und Kollegen zusammengeholt und denen das auch erzählt, und wir haben darüber gesprochen. Das war völlig irre für mich. Leute, die 10, 20 Jahre lang schon Referendare ausgebildet haben, haben gesagt, hey, jetzt habe ich es wirklich kapiert.
Jetzt musst du es auch noch mal ganz kurz zumindest in Grundzügen erklären. Was sagen DC und Ryan?
Ja, DC und Ryan, was ich für mich einfach so ein Bringer war, die haben nicht nur unterschieden, gibt es viel oder wenig Motivation, und sie haben nicht nur unterschieden, gibt es eine extrinsische oder eine intrinsische Motivation. Das hat mich damals in meiner Ausbildung dazu geführt, ich möchte intrinsische Motivation erreichen, aber das ist in den Leuten drin, da kann ich nichts machen, also bin ich hilflos, und extrinsisch will ich nicht, hat mich letztlich hilflos zurückgelassen. Und DC und Ryan stellen so ein Kontinuum auf, von A-Motivation bis hin zu intrinsischer Motivation, da gibt es verschiedene Stufen, und sie sagen und haben das dann auch vielfach, also durch Studien nachgewiesen, dass die Dinge, die von außen kommen, die extrinsischen Dinge, immer mehr zu etwas Eigenem machen können, so dass es in Richtung einer intrinsischen Motivation gehen kann. Und das Tolle, das ganz, ganz Tolle daran ist, wir können es als Lehrer, wir haben es in der Hand, das zu beeinflussen. Wir können helfen, den Kindern und den Jugendlichen Erfahrungen zu machen, der Autonomieerfahrung, der Kompetenzerfahrung, der Erfahrung der sozialen Eingebundenheit. Wichtig sind Erfahrungen, also sie müssen sie selber machen, die Kinder. Wir können sie nicht dazu zwingen. Aber wenn die Kinder sie tatsächlich als Erfahrung erleben, ist die Chance groß. Und ich habe das mehrfach erlebt, dass tatsächlich das mehr zu etwas Eigenem wird. Und das ist tatsächlich ein grandioser Zugang. Du hattest es übrigens neulich, als du bei Markus Lanz war, hast du es ja kurz angedeutet.
Ich weiß, ja.
Und dann saß doch neben dir ein ganz hervorragender Wissenschaftler, der Herr Köller. Und ich war völlig verdutzt, als er sagt, ja, alles Intrinsische wollen wir natürlich mehr gern, können wir nicht erreichen. Aber das sagen die ja gerade, Dees und Ryan. Wir können ein Stück dazu tun, dass es mehr zu etwas Eigenem wird. Also ganz grandios.
Aber das ist das Interessante, denn der dickste Brocken aus meiner Sicht ist ja nicht die soziale Eingebundenheit, sondern eben diese Autonomie. Denn je verstrukturierter schulische Situationen sind, desto weniger Autonomie nehmen Schülerinnen und Schüler ja auch wahr. Und das führt im schlechtesten Fall, ich würde immer sagen, schlimmer als Widerstand ist sogar noch Indifferenz. Ja, also der Punkt, wo man Hartmut Rosa, den ich neu kennengelernt habe, und sein Resonanzmodell, dass sozusagen der Gegenstand plötzlich gar nicht mehr zu einem spricht und man so das Gefühl hat, eigentlich hat das mit mir und meinem eigenen Leben gar nichts mehr zu tun.
Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und es ist für viele auch schwer, das zu verstehen. Was heißt denn Autonomieerfahrung? Manche sagen, ja, ich gebe denen die Auswahl von 3 Aufgaben und dann können sie selber entscheiden, also haben sie Autonomie erfahren. Mhm. Das Entscheidende ist ja, dass der Schüler oder die Schülerin die Erfahrung macht, ich habe hier bestimmt nicht, dass der Lehrer gesagt hat, ich hab dir eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben. So, und das heißt für die Lehrkraft, sie muss wahnsinnig genau hinhören, wahnsinnig genau hingucken und gucken, wo geht dieser Schüler, wo hat der was gemacht, was vielleicht für ihn gar nicht so selbstverständlich ist. Wo hat er in der Matheaufgabe vielleicht einen bestimmten Lösungsweg beschritten? Wo hat er sich entschieden, etwas, eine bestimmte Aufgabe auszuwählen und das zu nutzen, um entsprechendes Feedback zu geben, zu sagen, hey, der Weg da ist ja interessant. Zeig mir mal, was du da gemacht hast. Also einfach nur zurückzumelden, dass da jemand eigene Wege gegangen ist, eigene Entscheidungen gefällt hat. Aber dazu muss ich sehr aufmerksam sein, damit das auch authentisch rüberkommen kann. Aber ich würde wirklich sagen, das ist tatsächlich sehr erfolgreich, wenn uns das gelingt.
Schaffen wir es, von dieser Autonomieerfahrung zu der neuen Sekundarschule zu kommen? Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, du hast auch in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Aber für diejenigen, die es jetzt noch nie gehört haben, ihr schlagt vor eine, sagen wir mal, Zweigliedrigkeit. Liebe Grüße an Raul Krauthausen an der Stelle, der mir letztes Mal wieder auf Instagram geschrieben hat, wir haben kein dreigliedriges Schulsystem, sondern ein viergliedriges, solange wir Inklusion auch noch nicht haben. Also jetzt nehme ich es wieder zurück, Dreigliedrigkeit, wenn man die Förderschulen sozusagen noch dazu nimmt. Jetzt
und
macht
die Gemeinschaftsschulen die 5.
Und die Gemeinschaftsschulen. Ja genau, aber man merkt ja sozusagen schon in der Fragestellung, wahrscheinlich das, was euch politisch, kannst du mir gerne sagen, auch entgegenschlägt, zu sagen, wieso denn jetzt noch eine Schulform? Wir haben doch schon so viele.
Naja, also es soll ja keine noch eine Schulform sein, sondern unser Vorschlag ist, dass wir die bisherigen Sekundar-1-Schulen zusammenfassen.
Alle.
Zu einer gemeinsamen Sekundarschule, genau. Mhm. Also wir haben dann das Gymnasium, wir haben die Sekundarschule, aber Achtung, wir haben weiterhin die, wie es in Baden-Württemberg heißen, die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren neben der Inklusion. Eine schwierige Konstruktion, aber die haben wir so. Und wir wollen da ein pragmatisches Modell vorstellen. Also das ist jetzt kein Versuch zu sagen, das ist ein ganz ideales Modell, so sollten unbedingt Schule aussehen, sondern wir gucken uns die Situation an und sehen, das Gymnasium hat gerade durch Elternwillen jetzt eine besondere Stärkung nochmal erfahren, auch eine finanzielle, ökonomische Stärkung im Hinblick auf das G9. Und es gibt weiterhin starke Wünsche zu den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Aber in diesem anderen Bereich würden wir versuchen, es gern zu vereinfachen, zu konzentrieren und für die Eltern auch zu vereinfachen, auch ressourcenschonend für die Verwaltung. Aber auch dieses Wirrwarr, das dort teilweise entsteht, etwas verschlanken.
Aber was ist denn der inhaltliche Kern dieser Idee? Also was ist der Samen, aus dem die Pflanze gewachsen ist? Wir brauchen eigentlich eine neue Sekundarschule.
Der Anlass war schon die ganze Debatte um G8 und G9 im Gymnasium und die Ressourcen, die jetzt in Zukunft wieder stärker ins G9 fließen müssen und irgendwo herkommen müssen. Und dass wir gesagt haben, es gibt ein Bereich in unserem Schulsystem, der ist nicht stark genug entwickelt. Also wir leisten uns seit vielen Jahren 20-30% von Kindern und Jugendlichen, die die Schule beenden, mit einer sehr gering ausgebildeten Basiskompetenzen. Und es ist Zeit, dass wir dort aktiv werden und dass wir da stärker die Leute unterstützen. Das wäre so ein ethisch-pädagogischer Aspekt.
Ich möchte das ganz kurz, weil das viele Leute hören, nochmal wiederholen. Neben 50.000 Schülerinnen und Schülern, die überhaupt keinen Abschluss haben, leisten wir uns jedes Jahr 20-30% von Schülerinnen und Schülern, die im Grunde genommen die basalen Fähigkeiten nicht richtig beherrschen, hast du gerade gesagt.
Das sagen die Zahlen und das ist ein Problem und wir kriegen das ja gespiegelt. Wir leisten uns als Gesellschaft etwas, was wir meinen, was wir uns nicht leisten dürften. Wir leisten uns aber auch wirtschaftlich etwas, was wir meiner Ansicht nach nicht leisten dürften. Also wir haben einen massiven Fachkräftemangel und leisten uns, dass 20-30% nicht gut genug ausgebildet werden. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, warum wir gesagt haben, wir müssen nicht nur gucken, was im Gymnasium passiert, sondern wir müssen auch gucken, was neben dem Gymnasium passiert. Und es gibt auch da wieder genügend Untersuchungen, wenn Schülerinnen und Schüler, die keine richtige Lust haben auf Schule, zu Hause nicht richtig gefördert werden, untereinander sind, miteinander in die Schule gehen und keine Ansprache von anderen, die Lust auf Forderungen, auch auf Leistung mal haben, auf Weiterkommen haben, von denen nicht begleitet sind. Das führt zu so einem Verhalten, das sich gegenseitig bestärkt. Ja. Und das ist ganz offensichtlich, dass diese Kinder und Jugendlichen eine heterogenere Gruppe brauchen. Sie brauchen auch neben sich Leute, die es normal finden, dass man zuhört im Unterricht, dass man mitmacht im Unterricht und dass man auch versucht, etwas im Unterricht zu erreichen oder über den Unterricht hinaus zu erreichen. Und das lässt für uns klar machen, wir müssen die zusammenbringen. Und ja, Sekundarschule ist dort ein pragmatischer Vorschlag, den wir jetzt noch weiter durchdenken. Ich meine, wir sind eine Gruppe von 12 Leuten aus der Wissenschaft, viele Schulleitungen, dann eben auch von den Schulträgern sind auch Leute dabei. Wir führen Gespräche mit vielen verschiedenen Institutionen und Gruppen, auch in der Wirtschaft, kriegen da viel positives Echo. Noch traut sich niemand so richtig ran, weil das ist tatsächlich etwas, was man nicht gerne ausspricht, dass dieses vielgliedrige System offensichtlich nicht mehr zukunftsfähig ist.
Also an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich halte euch für absolut firm in allem und mir sagen auch immer wieder Leute, dass sie von Anfang bis Ende alle Podcast-Folgen gucken, ist wirklich abgefahren. Aber ich möchte das eine, was du gesagt hast, auch nochmal wiederholen, weil ich das so krass finde. Es werden viele Lehrkräfte kennen, dass es zum Beispiel junge Schüler gibt, die leistungsbereit sind, die man fördert und die verliert man nach und nach. Und man fragt sich, wieso verliere ich dich denn eigentlich? Was ist denn los? Und klar, dann guckt man ins Elternhaus und das ist ein riesiger Faktor, das wissen wir. Ja, Ulf Burmeier, mit dem habe ich geredet, die haben das Kapitel überschrieben, du bist, was deine Eltern sind. Aber diesen Faktor, den du gerade genannt hast, der ist so stark. Also mit anderen Worten, wenn man einen Schüler hat, eine Schülerin, oft sind es, glaube ich, Jungs, ja, die in der Schule eigentlich gut wären. Und die vier engsten Freunde sagen, Schule ist scheiße, lass was anderes machen. Dann hat das einen unglaublich großen Effekt. Und wenn man sozusagen die Gruppen bei den Leuten, wo das potenziell wahrscheinlicher ist, auch noch homogenisiert, dann sorgt man zusätzlich dafür, dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass es Leute gibt, die es einfach nicht schaffen werden. Wenn man sie zusammenbringt, der Effekt ein genau gegenteiliger sein kann.
Was mir an der Stelle aber schon wichtig ist, also ich krieg das mit in Baden-Württemberg, dass es einige Hauptschulen gibt, an der es gelingt, das aufzubrechen. Also es gibt, ich meine, die Hauptschullehrerinnen machen eine großartige Arbeit und ich habe immer wieder auch Hauptschulen mitgekriegt, wo es gelingt, dass die Kinder und Jugendlichen dort anschlussfähig sind. Aber in den letzten Jahrzehnten hat das nachgelassen. Es gibt immer mehr Hauptschulen, die es nicht mehr schaffen, ihre Klassen vollzukriegen. Es gibt immer mehr Eltern, die sagen, nein, ich möchte meinen Kindern eine möglichst hohe Ausbildung zugutekommen lassen und ich will es nicht auf die Hauptschule anmelden, möglichst eigentlich aufs Gymnasium anmelden. Da gibt es eine Tendenz. Und wir können nicht versuchen, ein System, das in den 60er, 70er Jahren vielleicht mal einigermaßen funktioniert hat, zu sagen, das wollen wir beibehalten. Wir haben es schon nicht mehr. Es existiert nicht mehr. Wir haben letztlich keine Fünfgliedrigkeit mehr, weil die Hauptschule nur noch an ein paar wertvollen Stellen auf dem Land, also es gibt tatsächlich einige wirklich auf dem Land gut funktionierende Hauptschulen, muss ich sagen, aber das können wir nicht aufrechterhalten. Auch das System wird letztlich zu kompliziert.
Jetzt muss ich zwei Abers tatsächlich sagen, weil ich habe ja mit Leuten aus den verschiedenen Ebenen zu tun. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an das Gespräch mit Susanne Lind-Klitzing, der Vorsitzenden des Philologenverbandes, die sagt, diese Vielgliedrigkeit ist wichtig, das ist in einer pluralistischen Gesellschaft eben eine ganz tolle Möglichkeit. Aber auch andere, also Verbandsvorsitzende zum Beispiel, die ja auch versuchen, ihre Schulform zu beschützen. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie sagen, naja, du hast gesagt, viele Gelder gehen ins Gymnasium, ist übrigens grundsätzlich ein Problem und zwar nicht Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule, sondern wir wissen, die Gelder müssten eigentlich in die frühkindliche Bildung und in die Grundschulen, das ist eigentlich alles klar, ja, denn nur da können die Grundlagen gesetzt werden für später. Aber eine Argumentation könnte ja auch sein, naja, Peter, wenn die Ressourcen in so eine Sekundarschule kommen, man könnte doch jetzt auch sagen, naja, dann stärkt man eben die Hauptschulen und Realschulen so.
Ja, ich glaube, das ist nicht mehr machbar. Also wir können die Hauptschulen, Werkrealschulen nicht mehr retten. Das ist vorbei. Also wenn gerade in den
und Realschulen?
Realschulen wären rettbar, aber was die Realschulen brauchen als mittlere Bildungsgang, brauchen sie auch eine Abgrenzung nach unten. Unser Vorschlag einer Sekundarschule ist ja auch nicht, ein ganz neues Schulsystem zu entwickeln oder eine ganz neue Schulart zu entwickeln, sondern wir glauben, dass Realschulen die Heterogenität annehmen und entsprechend gestalten, das sind Sekundarschulen. Also wir wollen nicht, Gemeinschaftsschulen wurden vor einigen Jahren eingeführt, da war ein klares didaktisches Konzept dahinter, das ging sehr stark auf eine bestimmte materialgeleitete Individualisierung. Wir haben ein offenes didaktisches Konzept dafür. Mhm. Die Schulen haben den eigenen Weg dazu, wie sie mit dieser Heterogenität umgehen. Aber was wichtig ist, die Schulen werden heterogener, sie werden es jetzt schon. Und wir machen das jetzt nur halt auch systematisch. Eine kleine Nebenbemerkung zu der Heterogenität. Ich bin überzeugt, dass wir dort auch noch weiterdenken müssen. Also wir, auch noch in meiner Ausbildung, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, habe ich ja versucht, das aufzunehmen. Ich habe versucht, mit euch zu arbeiten. Wie kann man BIN differenzieren? Wie kann man unterschiedlichen Wege ermöglichen? Wir brauchen mehr als das, wenn wir an die große Heterogenität auch einer Sekundarschule bedenken. Und da, es gibt ja in anderen Ländern die Möglichkeit, stärkere Möglichkeit, Kinder auch mal für eine Zeit lang aus einem bestimmten Unterricht rauszunehmen. In manchen Ländern, in Finnland oder auch in Irland, gibt es solche Bänder, wo die dann mal eine ganze Zeit lang herangeführt werden, wieder an die Klasse, um dann wieder aufgenommen zu werden. Der Hattie war ja kürzlich in Deutschland und der war ja hier auch in Baden-Württemberg und er hat eine ganz witzige Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, in Deutschland müsste man eigentlich allen Schülerinnen und Schülern ein Gymnasium ermöglichen. Er meint damit, so verstehe ich ihn, alle haben die Möglichkeit und das Recht auf eine besondere hohe Bildung. Nur er sagt, einige brauchen mehrere Versuche dazu, müssen etwas mehrfach wiederholen können. Und bei uns bedeutet es entweder, wir müssen eine ganze Klasse wiederholen oder wir müssen zu Hause viel nacharbeiten, was dann oft nicht gelingt. Es gibt aber in vielen Ländern eben diese Möglichkeit, außerhalb des klassischen Unterrichts mal Unterstützungssysteme wahrzunehmen innerhalb der Schule, die mir ermöglichen, wieder in den Klassenverband hineinzukommen.
Was bräuchte eine solche Umstrukturierung, wenn wir jetzt mal, ich sag mal so, zwischen Pragmatismus und Utopie changieren? Was müsste jetzt fernab davon, ja, dass sozusagen die Schulformen sagen, okay, also ihr habt recht, wir finden das Konzept insgesamt stimmig. Ich frage das auch deshalb, weil das Erste, was ich, die Alarmglocke, die ich immer ankriege, ist, okay, Förderung, individuelle Förderung, die übrigens, wenn wir schon bei John Hattie sind, ja auch eine ganz hohe Wirksamkeit hat, die dazu führen kann, dass Schülerinnen und Schüler innerhalb von einem Jahr auch sich drastisch verbessern, braucht ja vor allen Dingen Personal. Und das ist ja nun mal das größte Problem, was wir gerade deutschlandweit innerhalb des Bildungssystems haben.
Ja, das ist natürlich ein großes Thema und das können wir nicht lösen. Du hast völlig recht, aber es braucht tatsächlich auch Entscheidungen, was uns wichtig ist in der Gesellschaft. Also ich spreche das nochmal an. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, wenn wir da 20-30% verlieren in ihren Kompetenzen. Ja. Wir haben ein wirtschaftliches Problem, wenn wir da 20-30% verlieren. Und wenn wir das wirtschaftliche Problem angucken, dann sagen wir, das ist teuer, wenn wir die Leute nicht fördern. Es ist auch teuer, wenn wir sie fördern. Aber bin überzeugt, dass wir die Investitionen, die wir da hineinstecken, dass wir die auf jeden Fall wieder reinkriegen oder umgekehrt. Ich bin überzeugt, wenn wir das Geld, wenn wir dort kein Geld reinstecken, wenn wir dort nicht investieren, dass wir das ganz bitter bezahlen. Und wir können es uns in Deutschland und auch in Baden-Württemberg einfach nicht mehr leisten.
Ich will immer nicht so frustriert klingen, aber das Problem ist, dass diese Prozesse so langsam sind, also sowohl die schlechten als auch die guten. Dass wir so in Zeitlupe gegen die Wand knallen und eigentlich wüssten, was man machen könnte, um diesen Prozess umzukehren, aber dann ist irgendwie die nächste Wahl und es wird wieder alles auf.
Ja, ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt, der uns bewegt. Wir wollen jetzt ganz gern mal eine Situation herbeiführen, in der es nicht bei jeder Wahl wieder neu heißt, ja, was passiert beim nächsten Mal? Also wir wollen gern ein System, das mal für längere Zeit gilt, wo wir sagen können, für 20 Jahre ist mal Ruhe. Und wir können uns jetzt auf die Schulen selber konzentrieren und müssen uns nicht auf das Schulsystem konzentrieren. Das heißt, das ist zum einen eine Herausforderung. Wir brauchen nicht eine Mehrheit im Parlament, sondern wir wollen eine große, breite Mehrheit, die sagt, das wollen wir tatsächlich die nächsten 20 Jahre mal so lassen. Deswegen wollen wir auch verschiedene Zugänge ermöglichen, also sowohl die Leute von der Werkrealschule als auch die Leute von der Gemeinschaftsschule sollen und die vom Gymnasium sollen sagen können, da können wir mitgehen. Und diese Zeitfrage, wir meinen, dass solch ein Konzept, das breit getragen werden muss, nicht einfach mal so draufgesetzt werden kann, was oft mit diesen Konzepten gemacht wird, sondern wenn wir bereit sind zu sagen, nächsten 20 Jahre soll das mal so halten, dann können wir uns auch leisten, es einige Jahre einführen zu lassen. Wir sehen deswegen vor, dass es eine mindestens 4-jährige Einführungsphase gibt, ehe die ersten 5. Klassen das übernehmen. Das erleichtert das ganze Juristische, weil da müssen ja einige Verordnungen geändert werden, müssen vielleicht Gesetze geändert werden. Das erleichtert aber auch den einzelnen Schulen, sich darauf einzustellen. Und es erleichtert auch den Kolleginnen und Kollegen, sich darauf einzustellen. Das kann auch ein bisschen Druck rausnehmen. Also auch insofern, wir brauchen eine breite Zustimmung und wir brauchen dann aber auch Zeit. Und wir nehmen uns die Zeit dafür.
Gibt's noch was, wo du sagst, innerhalb des Spektrums, das wir besprochen haben, gibt es etwas, was du empfiehlst, um nochmal reinzulesen? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass gerade beim ersten Teil des Podcasts der eine oder andere sagt, ja Mensch, jetzt habe ich eigentlich Feuer gefangen. Ich will mich nochmal so mal ein bisschen weiterbilden oder weiterlesen. Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst?
Also wir haben vorhin kurz den Wisniewski angesprochen. Er hat ja so einen Podcast.
Psychologie fürs Klassenzimmer.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Finde ich total klasse, weil diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis, die ist ja so ungeheuer wichtig und die ist so schwierig. Die fällt meist so auseinander. Und darüber würde ich jetzt gern noch lang drüber reden, was man machen kann, um das zusammenzubringen. Und da finde ich, ist dieser Podcast so eine Möglichkeit. Eine zweite Geschichte, worüber wir jetzt nicht sprechen konnten. Wir haben an unserem Studienseminar über viele Jahre hinweg versucht, dieses Kommunikationsfähigkeit, Selbstkompetenz, die Weiterentwicklung der Person auch zu üben. In einem eigenen Kurs, wo die Leute Wissen erworben haben, aber auch reflektiert haben, gemeinsam mit anderen, die Erfahrungen, die sie im Referendariat gemacht haben. Und zwar systematisch und meiner Ansicht nach mit einem irrsinnigen Erfolg. Da könnten wir vielleicht was noch hineinstellen, wo ich das mal zusammengefasst habe, was wir da gemacht haben. Weil das einfach meiner Ansicht nach sehr wertvoll ist. Und inhaltlich natürlich, du hast DC und Ryan angesprochen, ja, das ist für mich eine ganz zentrale, wertvoller Ansatz, der viele verschiedene Sachen zusammenführt.
Peter, ich bedanke mich für dieses sehr erhellende Gespräch.
Ich bedanke mich bei dir, ich fand's super, danke.
Ich spiele hier in Die Schule brennt ja immer wieder mal kurze Ausschnitte aus Berichten vom SWR ein, wenn sie zum Thema passen. Zum Beispiel aus dem Podcast Das Wissen. Auch dort laufen regelmäßig Folgen zu Bildungsthemen. Es gibt aber auch andere Formate, wie das Forum von SWR Kultur, wo regelmäßig über Bildungsthemen diskutiert wird. Das Schöne ist nun, man kann über einen RSS-Feed einen Podcast abonnieren, wo die Bildungsbeiträge aus diesen verschiedenen Formaten zusammengeführt werden. Und es gibt auch eine Website, wo man sie abrufen kann. Den Link stellen wir in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.